So eine Geschichte haben wir auch heute Morgen. Wir sind in der Reihe unterwegs, Ostern neu erleben. Und es ist auch eine Geschichte, wo Gott das Herz einer Schlüsselperson erobert. Aus Lukas 19, ich lese uns mal die Verse. Und er, also Jesus, kam nach Jericho und zog durch die Stadt. Und da war ein Mann, der Zachäus hieß. Der war Oberzöllner und sehr reich. Und er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus sei, konnte es aber wegen des Gedränges nicht, denn er war klein von Gestalt. So lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn sehen zu können. Denn dort sollte er vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er nach oben und sagte zu ihm: Zachäus, los, komm herunter, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Und der kam eilends herunter und nahm ihn voll Freude auf. Und alle, die es sahen, jubelten. Nein, alle, die es sahen, murrten und sagten: Bei einem sündigen Mann ist er eingekehrt, um Rast zu machen. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte: Hier, die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen, Herr. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, will ich es vierfach zurückgeben. Da sagte Jesus zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Klein soll er gewesen sein, erzählt uns Lukas. So kleinen Männern unterstellt man ja gerne einen Napoleon-Komplex. Und ich meine, ich kann ihn ja so ein bisschen verstehen. Und wer weiß, vielleicht war es das ja auch, was ihn bewog zu so einer steilen Karriere. Bei einem nicht ganz so sauberen Finanzhai, nämlich der Besatzermacht. Also nochmal ganz kurz, wenn man die Geschichte erzählt, braucht es immer ein kleines bisschen zeitgeschichtliche Vorlesung. Das Steuersystem damals, habt ihr auf dem Schirm, war ein Franchise. Also sowas wie McDonald's, ja? Also nicht McDonald's, sondern ein Franchise. Das heißt, das Recht, Steuern einzutreiben, hat derjenige, der Steuern eintreiben wollte, bei den Römern gekauft. Die haben die erwünschten Einnahmen errechnet. Also Stadt ist so und so groß. So und so viele Leute kommen da täglich rein. Markt ist gut frequentiert. Auf 10 Jahre wollen wir so und so viel Geld einnehmen. Und dieses Geld musstest du als Steuerpächter bar auf die Kralle bezahlen. Und zwar sofort. Die Steuereinnahmen dieser Stadt der nächsten 10 Jahre. So, das Geld hast du nicht gehabt, also musstest du es dir leihen. Also bist du zu einem Geldleiher gegangen, hast dir Geld geliehen. Der wollte dafür Zinsen sehen. Ja, ergo hast du quasi einen Kredit aufgenommen. Mit dem Kredit bist du in Vorleistung gegangen. Und dann hattest du den Pachtzeitraum zur Verfügung, um das Geld wieder reinzuwirtschaften. Plus die Zinsen, die du dafür bezahlst, plus das, was du verdienst. Das war die Herausforderung. Und das, was am Ende übrig bleibt, das ist dein Gewinn. Zachäus, dieser Name ist die griechische Form des hebräischen Namens Zachai. Und das heißt ungefähr so viel wie schuldlos oder rein. So, das ist lustig, oder? Das ist so, als wäre ein Herr sauber Politiker. Oder als würde ein Herr Sanft einen Rüstungskonzern gründen. Das muss in der Stadt so eine Art laufender Witz gewesen sein. Namen sind in der Bibel immer wieder erstaunlich treffend, haben bei Gott ganz offensichtlich eine besondere Bedeutung. Sind tief mit der Identität einer Person verwurzelt, mit dem, was uns ausmacht. Unterschätzt nicht, was es mit euch macht, wenn täglich etwas euch zugesprochen wird. Ich glaube, das macht ganz viel mit Menschen, das formt Menschen sehr stark. Und jetzt müssen wir ja bedenken, der versteht das ja. Das ist ja nicht so, dass Zachäus für Zachäus wie Zachäus klingt, sondern für ihn klingt ja in dem Name genau dieses Rein. Also täglich kriegt er das gesagt. So solltest du sein. Und jedes Mal erinnert es dich an etwas. Vielleicht erinnert es dich an das, was du bist, oder an das, was du eben nicht bist. Und im Fall von Zachäus könnte das ja ein stadtbekannter Witz gewesen sein. Herein und das saubere Geld, das er macht. So ein richtiger Saubermann. Lukas, dieser Evangelist, erzählt uns die allermeisten Geschichten, in denen es um soziale Ungleichheit geht. Also wenn ein Evangelium ganz gut politisch kann, dann ist es Lukas. Der scheint da ein gutes Ohr für diese Geschichten gehabt zu haben, hat da hingehört und hat uns genau diese Geschichten auch aufgeschrieben. Und doch ist es erstaunlich, sechsmal kommen im Lukas-Evangelium Zöllner vor. So dieser Abschaum dieser Gesellschaft, die Finanzhaie. Jeder verachtet sie, jeder weiß, dass sie der Inbegriff des bösen Systems sind. Und jedes Mal tauchen sie bei ihm positiv auf. Als hätte Jesus kein böses Wort für Zöllner gehabt. Hier wird ein erstaunliches Muster sichtbar. Nämlich, dass die Menschen, die vielleicht religiös am meisten am Rand stehen, die am wenigsten mit Religion anfangen, offensichtlich besonders stark von Jesus angezogen werden. Dass da umgekehrte Proportionen zu bestehen scheinen. Und dass Jesus Menschen sucht, die auch mit Religion nichts anfangen können. Aber Gott suchen. Was ist da los? Jesus spricht darauf angesprochen, dann von den Kranken, die einen Arzt brauchen. Und genau diese Kranken sind es aber, die tatsächlich auch kommen und die verändert werden. So erlösende Annahme ist das Gegenteil von religiöser Bemühung. Erlösende Annahme ist das Gegenteil von religiöser Bemühung. Weil sie unverdient ist und weil sie nicht auf das blickt, was du meinst zu sein, oder was du meinst, erzwingen zu können. Es geht nicht. So von Zeit zu Zeit, glaube ich, müssen wir uns das vor Augen halten, muss ich mir das auch vor Augen halten, damit wir nicht vergessen, bei allen Bemühungen an Gott zu bleiben, dass er es ist, der uns angenommen hat. So drei konkrete Schritte geht Zachäus an diesem Tag. Und drei konkrete Schritte möchte ich auch mit euch heute anschauen. Erstens, du musst auf einen Baum klettern. Du musst auf einen Baum klettern. Letztes Jahr ungefähr um die Zeit habe ich auch über Zachäus gepredigt. Da war nämlich das WDL-Musical hier. Und ich bin testweise auf diesen Baum gestiegen. Und ich dachte, ich darf das. Ich war ja Jugendpastor. Und wie ich da durch diesen Baum durchgeguckt habe, so ein großer Holzbaum mit einem Loch zum Durchgucken für den Zachäus, kam ich mir so ein ganz klein bisschen lächerlich vor. Nur so eine Spur. Zachäus möchte gern Jesus sehen. Das, was ihn antreibt, danach Jesus zu fragen, wir wissen es nicht so ganz genau. Manchmal ist es Jesus, der den ersten Schritt geht, wie bei dieser Frau am Jakobsbrunnen, auf die er zugeht und sie um Wasser bittet. Aber hier ist es umgekehrt. Zachäus will sehen. Vielleicht hat er von den Heilungen gehört. Das ist ja durchaus wahrscheinlich. Vermutlich wurde darüber gesprochen. Glauben kann ganz niederschwellig beginnen. Der beginnt nicht immer damit, dass jemand kommt und sagt, ich bin auf der ganz großen Suche. Sondern er beginnt vielleicht mit Neugier.
Und da legt Gott vielleicht schon das erste Korn in eine Seele, bei der Neugier. Vielleicht ist es aber auch ein ganz tiefes Sehnen nach etwas, was ihm fehlt. Wir wissen es nicht. Aber er möchte Jesus begegnen und seine Neugier reicht aus, um ihn auf einen Baum zu treiben. Wir haben uns an die Geschichte gewöhnt, oder? Zachäus, passt das zu dir? Das passt doch nicht zu dem, was wir bisher von dir gehört haben. Du bist doch ein Jemand in dieser Stadt. Und wenn irgendeiner sich wirklich keine Peinlichkeiten erlauben kann, ohne dass sich hinterher die Leute das Maul darüber zerreißen, dann bist es ja wohl du. Ja? Du bist ja wohl das Lieblingsobjekt aller Lästerei. So frei nach dem Motto, besser gesehen und gefürchtet als klein und unsichtbar. Du hast, wenn du auf diesen Baum kletterst, doch nicht nur etwas zu gewinnen, du hast etwas zu verlieren. So, Kinder dürfen damals auf einen Baum klettern, aber doch nicht Erwachsene. Stellt euch den Chef der Bausparkasse vor oder einen Notar im Maßanzug mit seinen schönen Ledersöhlchen, wie er versucht, diesen Stamm dieses Baumes hochzukommen und Leder rutscht auf Rinde ganz liederlich ab. Muss das lächerlich aussehen? Das ist doch peinlich. Wenn wir zu Gott kommen wollen, dann müssen wir etwas hinter uns lassen. Bei Zachäus ist es sein Ansehen, das ist der Preis, den er hier zahlt. Er macht sich lächerlich. Und er setzt all das aufs Spiel, um Jesus zu sehen. Glauben kann diesen Effekt haben. Dass wir etwas hinter uns lassen müssen, um Gott klar zu sehen. Übrigens, das war nicht nur ganz am Anfang so. Also, du musst einmal. Das kann auch heute Morgen so sein. Das kann ja schon bei der Anbetung im Gottesdienst beginnen. Und der Frage, sehe ich eigentlich lächerlich aus, wenn ich so inbrünstig singe? Darf ich das? Oder darf ich in meinem Alter eigentlich noch so eine radikale Entscheidung treffen und in ein Taufbecken steigen? Darf ich das? Ist das nicht peinlich? Was denkt da meine Familie, wenn ich jetzt plötzlich Jesus sage? So, all diese Fragen darfst du bewegen. Ist vielleicht sogar gut, wenn du sie bewegst. Aber in einem Moment, glaube ich, sind sie nicht hilfreich. Nämlich tatsächlich dann, wenn es um Gott und dich geht. Wenn es um Gott und dich geht, Lobpreis, sollte es um Gott und dich gehen dürfen. Und wenn du vor dem Schöpfer der Welt stehst, dann geht es um dich und ihn. Und da darfst du manchmal auch deinen Stolz herunterschlucken und bereit zu sein, nicht auf deine Würde zu setzen. Nicht auf deinen Verdienst, nicht auf deinen Titel, nicht auf deine Ausstrahlung, nicht auf deinen Status. So, wenn du Gottes Gnade annehmen willst, kann es sein, dass du manchmal zu einem Kind auf einem Ast werden musst. Der Herr der Welt soll Kind geworden sein. Jesus soll ein Wickelkind geworden sein. Gestorben sein für deine Schuld, auferstanden, jetzt lebst du mit ihm. Und das glaubst du? Ja, höre ich da irgendwo. Ja, ja, das glaube ich. Und mir ist schon klar, dass das für einen Außenstehenden lächerlich aussehen muss. Und vielleicht liegt genau darin die Kraft. Weil es eben nicht darum geht, zu 0%, sondern es geht um Gott und um dich. Es geht um Gott und um mich. Der Rest ist an dieser Stelle falscher Stolz. Und ich überspitze jetzt mal ganz leicht. Ich glaube, das Größte, was manchmal zwischen Gott und mir steht, ist Erfolg oder Stolz. So, das, was ich mir aufgebaut habe, das, was ich bin. Und ich komme nur da zu Gott, wo ich bereit bin, diesen Stolz zurückzulassen. Gott selber kann das übrigens auch. Wir sehen es in der Geschichte vom verlorenen Sohn, wo der Vater dem Sohn entgegenrennt und jeden Stolz zurücklässt. Also, zurück zu Zachäus. Zachäus, der klettert und er lässt sein Aktenköfferchen Stolz am Boden. Und er findet Annahme. Was hält dich davon ab, deinen Stolz daneben zu parken und mit ihm zu klettern? Erstens, du musst auf einen Baum klettern. Zweitens, du musst über die Menge hinwegsehen. Weil die Menge ist ein tückisches Ding. Und er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus sei. Er konnte es aber wegen des Gedränges nicht, denn er war klein von Gestalt. So lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn sehen zu können. Denn dort sollte er vorbeikommen. Tatsächlich ist der Grund, warum Zachäus Jesus nicht sehen kann, die Menge. Kleine Menschen wissen, wovon Lukas hier berichtet. Aber vermutlich auch alle anderen. Ob ihr es glaubt oder nicht, in dieser Menge, da menschelt es. Die ist voller Menschen, voller Leute, die Jesus sehen wollen. Nicht vergessen. Die wollen, alle wollen ihn sehen. Alle wollen sie Wunder sehen. Alle möchten sie lernen. Und sie haben eine Vorstellung davon, wie einer sein muss, der zu Jesus kommen darf. Also, sie haben auch eine Vorstellung davon, wie einer nicht sein muss, der zu Jesus kommen will. So wie Zachäus. Das ist nämlich immer ganz gut, wenn man Feindbild hat. Sehr hilfreich. Schafft auch Identität. Identität über Abgrenzung. Nicht so wie der. Nicht so wie ein Zöllner. Da sieht man ja schon von außen, dass der im Herzen auf jeden Fall moralisch flexibel sein muss. So, Jesus ist das egal. Der scheint der Einzige in dieser Runde zu sein, dem das einfach egal ist. Dem ist das egal, ob jemand über dich sagt, ist auch nicht so fromm. Oder macht ja wohl so keine christliche Karriere. Das sagt auch keiner. Das denken vielleicht manche. Jesus ist der Einzige, dem es wirklich egal ist. Jesus sieht in dein Herz. Und vielleicht siehst du aber, genau wie Zachäus, die Menge. Ich glaube, vielen Leuten ist der Weg zu Gott versperrt, weil sie Christen kennen. So, das soll jetzt nicht grundsätzlich, ja? Versteht mich nicht falsch, weil sie Christen kennen, die sie verurteilen. Oder weil sie sich selbst verurteilen, wenn sie sich im Licht von dem sehen, was sie für fromm halten. Also Trugbild von Christen. Die sind doch alle so, so bin ich nicht. Weil sie Gott für denjenigen halten, der Schuld daran hat, dass Christen auf Christen herabschauen oder dass Christen auf Nichtchristen herabschauen oder dass sie denken, dass Christen auf sie herabschauen. Am Ende ist das egal. Der Mechanismus bleibt derselbe. Und wieder gilt. Es geht nicht um die Frage, was du denkst, dass andere denken, das nötig wäre, um zu Gott zu kommen. Du musst dich nicht fragen, was andere denken. Es geht nur um die Frage, was Jesus denkt. Ich bin mir sicher, viele von euch wurden schon irgendwo fromm verletzt. So, und jetzt kommt die andere Seite. Ich bin mir auch sicher, viele von euch haben schon irgendwo fromm verletzt. Ich gehöre da dazu. Und vielleicht manchmal ohne es zu merken, oder wir merken es erst später. Vieles merken wir wahrscheinlich gar nicht. Da brauchen wir Gnade übrigens. Vergebung. Es ist ein schmaler Grat zwischen, als Christ verhält man sich doch so und so, und dem Wissen, ich bin ein gerechtfertigter Sünder. Ich brauche die Vergebung. Ja, du bist Sünder. Und vergeben ist uns, weil Jesus unsere Schuld am Kreuz getragen hat und noch trägt. Gerecht und heilig sind wir, wo wir seine Vergebung im Glauben annehmen. Und ja, da stehen wir gerecht und heilig vor ihm, weil er unsere Schuld getragen hat. Nicht aus uns. So, und Gehorsam. Das ist eine Frucht von echter Hingabe und echtem Glauben. Aber sie ist nicht die Bedingung, nie, nie. Ist Gehorsam die Bedingung, um zu Gott kommen zu dürfen? Da, wo ich begreife, dass Gott mir zu meinem Glück wortwörtlich noch gefehlt hat, dass ich ihn brauche, da darf er in mein Leben sprechen. Da möchte ich mich verändern, da möchte ich seinem Vorbild nacheifern, da möchte ich auch frei werden. Da, wo ich mich traue, ihn an mein Herz zu lassen, da kann etwas gesund werden. Aber Christen sind nicht so oder so. Sind nicht an einer äußerlichen Form zu erkennen, wie sie gefälligst sind. Die Menschen in der Menge, die haben Zachäus den Blick auf Jesus geraubt. Lass nicht zu, dass dich irgendwer oder irgendetwas davon abhält, zu Jesus zu kommen. Das kannst du übrigens nicht auslagern, kannst du nicht auf andere verlagern, im Sinne von, aber der ist frömmer oder der hat mich verletzt, bringt nichts. Bringt nichts. Weil es geht nicht um den, es geht um Jesus und um dich. Also nicht von der Vorstellung, dass du nicht fromm genug bist, nicht von deinem Stolz, du brauchst es nicht. Nicht von der Erwartung, als guter Christ, da macht man jeden Tag stille Zeit. Mach das, ist eine gute Sache. Aber davon hängt nicht die Frage ab, ob du eine Herzensbeziehung mit Jesus hast. Die kannst du auch nicht dadurch machen. So rum läuft es nämlich auch nicht. Nicht von den Vorurteilen, die besonders ernsten Christen, die sind ja alle komisch. Nicht von einer Schablone, wie ein guter Christ ist. Bist kein besserer Christ, indem du kopierst, was andere tun. Sondern indem du kapierst, was Gott über dich denkt. Kapieren statt kopieren. Im Herz annehmen. Wir hatten neulich ein Forum und da kam wieder mal die Frage auf, was wird eigentlich noch so über uns geredet als Gemeinde? Und wieder mal war da so ein Satz auf dem Tisch, ich paraphrasiere jetzt mal frei. Ja, das mit dem Heiligen Geist im Gottesdienst ist ja auch nicht mehr so für euch. So ein Unsinn. Leute, der Heilige Geist, der spricht zu dir, wenn du es zulässt und dich nicht von der Menge blenden lässt. Das, was hier blendet, das, was hier den Blick auf Gott verstellt, das ist die Menge. Und die Menge sagt, naja, aber nicht zu dir. Es gibt nur einen, der die Beziehung zwischen Gott und dir bewerten darf, und das ist Jesus. Das soll übrigens jetzt nicht heißen, dass wir nicht einander korrigieren dürfen. Ja? Natürlich. Aber wenn es um die Frage geht, wie bist du mit Gott unterwegs, das kann kein anderer für dich machen, kann keiner für dich mitglauben. Und ja, es gibt Zeiten, in denen wir vielleicht näher an Gottes Herz sind. Und es gibt Zeiten, da sind wir vielleicht weiter weg, aber es ist deine Sache, deine Verantwortung, an ihm dran zu bleiben. Und du musst auch niemandem etwas vormachen, wie gut deine Gottesbeziehung ist. Es muss auch überhaupt kein anderer, da gibt es keinen TÜV in der Gemeinde für, ja? Das ist einfach nur eine Sache zwischen Gott und dir. So, drittens, bring Jesus nach Hause. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er nach oben und sagte zu ihm: Zachäus, los, komm herunter, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Und er kam eilends herunter und nahm ihn voller Freude auf. Was hatte Zachäus erwartet, als er da auf seinem Baum sitzt? Vermutlich, dass Jesus vorbeigeht. Und vielleicht wäre ihm das ja sogar ganz recht gewesen. Ich weiß es nicht. Das wäre so eine Bestätigung gewesen. Die Dinge sind, wie sie sind, und du bist, wer du bist. So ist es eben. Aber Jesus tut ihm diesen Gefallen nicht. Er bleibt stehen und er spricht ihn an. Er weiß sogar seinen Namen. Woher weiß er den? Und er sagt nicht: Zachäus, komm eilends von deinem Baum herunter, ich muss mit dir reden. Du bist Oberzöllner, du musst dein Leben ändern, die Leute leiden unter dir. Macht er nicht. Aber vielleicht ist das Ganze ja trotzdem eine Masche von Jesus, damit genau das passiert. Ja? Könnte ja sein, dass sich Jesus denkt, ich formuliere es einfach nur anders. Ja? Psychologisch raffiniert, der Kerl. Der könnte ja diesem Zachäus jetzt auch die Geschichte erzählen von einem Mann, der völlig verarmt ist, weil er immer seine Steuern abführen musste. Und dann könnte er Zachäus selbst entdecken lassen, dass er der Übeltäter dieser Geschichte ist. Macht er auch nicht. Überhaupt, Jesus macht ihm hier keine Vorwürfe. Er verurteilt ihn nicht. Er urteilt auch nicht. Stattdessen lädt er sich bei ihm zum Essen ein. So, und Zachäus, der zögert keinen Moment. Er steigt von seinem Baum und er lädt Jesus ein. Hätte man gar nicht von ihm erwartet, oder? Es ist nicht nur einfach eine Geschichte, sondern in Jesus wird Gottes Herz sichtbar. Wie Gott ist und wie er mit dir umgeht. Deshalb sind Geschichten über Jesus großartig. Weil dann eben nicht aus zweiter Reihe erzählt wird, wie jemand mit Gott unterwegs war, sondern es wird unmittelbar ein Stück von Gottes Herz sichtbar. Wenn eine Stimme in deinem Kopf sagt, du bist nicht gut genug, so darfst du nicht zu Gott kommen, dann ist das nicht Gott. Das musst du dir bewusst machen. Diese Stimme kenne ich nämlich aus meinem Kopf. Wenn eine Stimme in deinem Kopf sagt, du bist nicht gut genug, so darfst du nicht zu Gott kommen, dann ist das nicht Gott. Jesus nennt Zachäus nicht Gauner, obwohl er sicherlich Bescheid wusste. Er nennt ihn das, was er auch ist, aber vermutlich selbst nie auszusprechen gewagt hätte. Einen Sohn Abrahams. Ein Kind aus Gottes Familie also, das Gott am Herzen liegt. Jesus will in deinem Leben zu Gast sein. Er will sein Herz mit dir teilen. Er will dir zuhören. Er möchte Zeit mit dir verbringen. Dich verstehen ohne Vorwürfe und vollkommen unverzweckt. Nicht schon im Hinterkopf mit der Idee, ich höre dir jetzt mal eine Viertelstunde zu und dann sage ich dir wirklich mal, wo es lang geht. Das steht hier nämlich nicht. Das steht nur gern auf meiner Agenda. Gleich nach "So darfst du nicht zu Gott kommen" steht da als nächstes manchmal. Aber wenn du zu Gott kommst, dann rechne auch damit, dass er dir sehr deutlich in dein Gewissen spricht. Das steht hier aber nicht. Das steht ganz offensichtlich nicht auf Jesus' Agenda, das steht nur auf meiner. Dieser Jesus, damals wie heute, der provoziert. Aber nicht mich. Nicht in dem Fall. Jesus, der sitzt am Tisch und der lässt es sich gut gehen. Hat er nicht wichtigere Aufgaben? Als zu essen und zu trinken? Hast du mal gesehen, wie viel Leid es noch auf dieser Welt gibt, Jesus? Wie viele gute Predigten du hättest in dieser Zeit halten können? Komm schon. Oder wie viele wirklich wichtige Besuche du hättest machen können? Wie viele Heilungen möglich gewesen wären? Allein in diesem Zeitfenster, da ist doch der Anstand überschritten, also alles, was recht ist. Und willst du wirklich so viel Zeit in eine Einzelperson investieren? Guck mal, wie viele Leute in Jericho sind. Lass uns das mal hochrechnen. Und dann ausgerechnet der. Sicher, die Menschen, die mögen Zöllner nicht, das mag mit reinspielen. So ein bisschen in das persönliche Urteil. Die waren Mitarbeiter der Besatzungsmacht und sie waren sicherlich auch nicht selten Betrüger. Und ich nehme mal an, die ganz große Ausnahme war jetzt Zachäus auch nicht. Und doch kümmert sich Jesus um Menschen, um die sich sonst keiner kümmert. Und das kann offensichtlich mühsam sein. Also nicht, dass ein Abendessen unglaublich mühsam ist. Aber das ist verhältnismäßig viel Zeit für eine Einzelperson. Und für eine, wo wir uns doch schon wieder fragen könnten, gibt es wirklich Sinn, ausgerechnet an dem Ende zu investieren? Na, also da gäbe es doch ein paar vielversprechendere Fälle in der Stadt. Sicher hat Jesus die Taten von Zachäus nicht gut geheißen, davon gehe ich aus. Und sicher heißt er nicht alles gut, was ich tue. Und dennoch will er ihn kennenlernen. Und das geht nun mal am besten beim Essen. Das ist großartig, oder? Dass die Bibel so voll ist von Essgeschichten. Also ich persönlich, ich liebe Essen, deshalb kommt mir das immer sehr entgegen. Es gibt einen Raum, der gehört Gott und dir. Es gibt einen Raum, der gehört Gott und dir. Es kann Essen sein, es kann aber auch stille Zeit sein. Ja? Ich will es nochmal andersrum sagen, du musst nicht jeden Tag stille Zeit machen, aber wenn du einen Raum hast, der Gott und dir gehört, lass dir den nicht rauben. Bei mir ist dieser Raum immer ein bisschen gefährdet, weil da schleicht sich manchmal eine Gemeinde rein. Ja? So, ich habe einen Gedanke und denke mir, boah, das müsste man mal eine Predigt draus machen. Das ist gefährlich. Also nicht, weil das falsch ist. Auch nicht, weil es falsch ist, über Dinge, wo ich persönlich denke, ja, das geht mich an, meine Predigt zu halten. Es gibt einen Raum, der gehört Gott und dir. Nicht, ich müsste schon wieder, ich habe da noch eine Aufgabe, ich sollte noch irgendwem anders, was denkt denn der, was würde jetzt der dazu sagen? Nein, Gott und dir. Den musst du auch mit niemand anderem teilen, bei allem Sendungsbewusstsein. Ja, wir haben eine Aufgabe in dieser Welt. Deine Zeit mit Gott ist deine Zeit mit Gott. Und der sehnt sich nach dir. Nach dir. Gott sucht hier keine Mitarbeiter. Sondern er verbringt Zeit mit einem Kind. Zachäus verändert diese Begegnung. Völlig verrückt, völlig übernatürlich. Unglaublich, was da passiert sein muss. Er gibt die Hälfte seines Geldes den Armen. Das ist ein innerer Wandel mit praktischen Folgen. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte, hier, die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen, Herr. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, will ich es vierfach zurückgeben. Da sagte Jesus zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ja, ich finde, Jesus hat hier eine wirklich schwierige Wahl, aber auch eine wirklich clevere Wahl getroffen. Das ist übrigens rückblickend immer leichter zu sehen. So, das sind wie diese 80 Millionen Bundestrainer, die daheim auf dem Sofa sitzen und immer besser wissen, wie der Ball gelaufen wäre. Vorwärts dürfte das ein bisschen anders ausgesehen haben. Aber Jesus kriegt es trotzdem hin. Okay, er ist auch Gott. Ja, er hat es ein bisschen einfacher. Er trifft hier eine wirklich clevere Wahl. Er fängt nicht da an zu lieben, wo es leicht ist, sondern er zeigt, wie weit Gottes Liebe geht und schnappt sich dafür gleich mal das schwierigste Beispiel. Also ist es vielleicht gar nicht, ich weiß es nicht, aber so sieht es von außen aus. Der, wo ich sagen würde, Jesus, komm, wenn wir eine Reihe aufstellen, fang mal am anderen Ende an, alle Bewohner von Jericho ganz hinten stellen und Zachäus hin. Warum der? Wären da nicht auch eine Menge anderer liebenswerter Menschen gewesen in dieser Stadt, die es auch wert gewesen wären? Ja, ziemlich sicher. Aber Gott wagt es, die Größe seiner Liebe an einem harten Brocken wie Zachäus zu demonstrieren. Und gleichzeitig ist es ein Hebel. Jesus hat sich auch nicht den Erstbesten ausgesucht, auch nicht den, den wir erwarten würden, aber den Richtigen. Da, wo Gottes verändernde Kraft einsetzt, da kann ein Dominoeffekt möglich werden. Wir sehen nicht immer, was passiert, und oft genug sehen wir das auch bei uns nicht. Sehen wir gar nicht, was möglich wird. Aber wenn die Bibel sagt, Glauben ohne Werke ist tot, dann wird bei Zachäus sichtbar, welche gesellschaftsverändernde Kraft im Evangelium liegt. Also nicht, Zachäus ist ja nicht aufgerufen, Gesellschaft zu verändern. Jesus ist ja nicht gekommen und hat gesagt, so, heute mal politisch. Gottes Liebe in deinem Herz, Gottes Liebe in einem Herz, das ihn angenommen hat, sein Heiliger Geist, kann Gesellschaft verändern. Und der Ausgangspunkt, und das ist das Erstaunliche, ist und bleibt das einzelne Herz. Ostern neu erleben. Dieser Oscar König, dieser virtuelle Autor, der dieses Buch geschrieben hat, der schreibt da eine sehr schöne Seite über das, was noch passiert sein könnte. Macht davon ein Stück sichtbar und es ist reine Fiktion. Aber ich möchte es euch genau so vorlesen, weil ich dachte, wow, ja, genau so könnte es passiert sein. Am nächsten Tag steht die Stadt Kopf. Da findet ein Familienvater Geld im Briefkasten. Geld, das er an der Zollstation hatte liegen lassen müssen, und ihm treten die Tränen in die Augen. So, jetzt kann er die Operation für seine Frau bezahlen. Ein kleiner Handwerksmeister findet einen Scheck vor seiner Tür. Das, was er Zachäus in den Rachen gestopft hatte. Er weiß nicht, wie ihm gerade zumute wird. Jetzt kann er Material kaufen, produzieren, seine Waren verkaufen. Ein Gemüsehändler kommt in die Stadt gefahren, fährt zum Zoll seufzend, er weiß ja schon, was kommt, was immer kam. Aber dann hört er, dass der Zoll gesunken ist. Tatsächlich. Und er traut seinen Ohren nicht. Jetzt kann er das Gemüse vor Ort selbst zu einem vernünftigen Preis verkaufen. Und es setzt einen Dominoeffekt ein. Eine alleinerziehende Mutter kommt zum Markt, hoffnungslos, denn es wird wieder nicht reichen. Dann sieht sie die Preisschilder am Gemüsestand und ihr Herz macht einen Sprung. Heute werden ihre Kinder satt. Die örtliche Polizei wundert sich. An diesem Tag gibt es keine Schlägerei vor dem Stadttor und keinen Einbruch. Die Armutskriminalität hat abgenommen. Der örtliche Lehrer muss zusätzliche Stühle in den Klassenraum stellen, denn es kommen Kinder in die Schule, die sonst im Steinbruch schuften. Der Stadtrat, der beruft eine Sondersitzung ein mit den überraschenden zusätzlichen Einnahmen, wird es möglich sein, die stinkende Kloake, die sich sonst durch die Stadt zieht, zu sanieren. Am Ende des Tages ist das kleine Gasthaus übervoll. Die Menschen, die wissen noch nicht, ob sie diesem Frieden trauen können. Aber sie müssen darüber reden. Da war dieser Jesus da und er hat etwas total Verrücktes getan. Und plötzlich stellt dieser Zachäus alles auf den Kopf, unsere ganze Welt. Alles wird anders und Zachäus ist mit dabei. Naja, so weit geht es dann doch noch nicht. Ich stelle mir vor, wie er im Schutz der Dämmerung zum Baum geht und das Datum in die Rinde schnitzt. Und dann schaut er hinauf und schmunzelt. Heute wird er zum ersten Mal sehr gut schlafen, seit langer Zeit. In der alten Sprache der Religion könnten wir sagen, das Reich Gottes ist nach Jericho gekommen. Ich finde die Geschichte großartig, auch mit dieser Sichtbarmachung. Und ich denke, genau das ist es. Genau das ist es auch, wie Gott Menschen verändert, wie Gott Gesellschaft verändert. Nicht indem wir große Forderungen stellen, sondern indem Gott bei einem Herz ansetzt. Da ändert sich ein Leben und da wandelt sich eine Stadt. Und an den besten Tagen, da hat der Glaube einfach beides im Sinn. Da ändert sich ein Herz und mit dem Herz ändern sich die Verhältnisse. Und manchmal wählt sich Jesus so eine Schlüsselperson aus, der dann das Herz abringt. Und manchmal ändern sich dann die Verhältnisse. Nur Kämpfe gegen Sklaverei oder Korruption, das Ringen um Frieden. Oder Menschen stellen Geld bereit für das, was nötig ist.